Eines der großen Hobbys meiner Frau ist das Malen. Und sie hat wieder ein Bild entworfen und auch schon sehr viel an diesem Bild gemalt, relativ groß. Sie malt recht groß und dieses Bild ist auch mindestens so breit und so hoch. So. Und wenn du dann da in deinem Atelier sitzt und an diesem Bild malst, dann hast du ja nur so eine Handfläche vor den Augen oder zwei. Das heißt, es kann schon passieren bei so einem großen Bild, dass du mal den Überblick verlierst. Und so war es dann auch. Sie hat dann gesagt, Mensch, ich bin total frustriert und das nervt mich und ich komme da nicht weiter und schau mal, wie hässlich das aussieht und so. Und ja, es brauchte noch mehr Arbeit, aber wie kommt man jetzt wieder in einen neuen Motivationsschub? Dann habe ich gesagt, irgendwann, weißt du was, wir tun dieses Bild jetzt mal an das andere Ende unseres Gartens. Da stellen wir das vor den Holzstapel und dann sitzt du im Wohnzimmer, schaust aus dem Fenster raus und schaust dir das Bild an. Und vorletzten Sonntag oder vorvorletzten Sonntag, als ich davon sprach, dass man sich vom Problem lösen muss, um das Problem zu lösen und Jesus auf den Berg ging, um zu beten, da habe ich das auch gesagt, dass oftmals die Distanz dir dann den Überblick wiedergibt. Also ich spreche auch vom Hubschrauberflug, schon im Hubschrauber gesessen, schon mal einfach von oben drauf geguckt und das Ganze überblickt und mal gesehen, wo ist denn Anfang und wo ist Ende und was passiert mittendrin und so weiter. Jedenfalls ein Wunder ist geschehen. Die Motivation, die bei meiner Frau auf Null war oder sogar Minus, die ist hochgeschnalzt auf 100 und sie hat plötzlich fiel das ihr wie Schuppen von den Augen. Sie hat genau gesehen, wo man Dinge verbessern muss, wo es nicht logisch ist und so weiter und so weiter. Was man halt alles sieht, wenn man sieht. Und dann hatte sie richtig, also das Bild ist jetzt richtig toll geworden. Ihr könnt ja mal im Instagram-Account gucken, da sind auch alle diese Bilder veröffentlicht. So, das möchte ich mit uns heute auch machen. Ich möchte uns heute mal ein bisschen Abstand nehmen lassen zu allem, was wir erlebt haben. Und deswegen habe ich die Predigt auch überschrieben mit dem Titel Wunderbar anstrengend. Ich will es auch nicht beschönigen. Also das, was in diesen 8 Jahren, 9 Jahren fast geschehen ist, ist wunderbar, ist fantastisch. Wir sind so unglaublich dankbar für jeden, der verändert wurde, für jede Familie, die verändert wurde, für jeden Menschen, der gemäß unserer Vision in diese wachsende Beziehung zu Jesus Christus kommt. Aber gleichzeitig hat das einen Preis. Es ist unglaublich anstrengend. Und das hängt irgendwie zusammen. Wir möchten ja meinen, und manche predigen uns das auch, dass wenn du dann Jesus nachfolgst, dein Leben nur noch wunderbar ist und nicht mehr anstrengend. Aber es ist tatsächlich so, dass was nicht anstrengend ist, ist auch nichts wert. Und du weißt das selbst, jedenfalls wenn du nicht noch gerade auf der Buttermilch schwimmst, weißt du das selbst, dass das Leben im Grunde schon wunderbar ist und man kann es sich auch sehr schön machen, aber dass es auch unglaublich anstrengend ist. Wunderbar und anstrengend. Und ich möchte uns hineinnehmen in eine Geschichte, die ich schon vor 2 Sonntagen einmal betrachtet habe, nämlich die Vermehrung der Brote, 5000 Brote, und dann, wo Jesus auf den Berg gegangen ist und die Jünger vorausgeschickt hat und sie dann mit dem Boot über den See gefahren sind. Diese Geschichte möchte ich mit uns nochmal angucken. Und zwar aus einer Perspektive quasi im Hubschrauberflug. Denn wenn du die Bibel liest, das Besondere, das du ja hast, ist, dass du ja eigentlich immer diese Hubschrauberperspektive hast. Du hast ja immer den Überblick. Du siehst ja, was passiert ist, wie der sich entschieden hat und wozu das dann geführt hat. Du kannst das überblicken. Und deswegen steht das auch da drin, damit du das überblicken kannst, damit du für dich deine Lehren ziehen kannst, damit du sagen kannst, aha, so war das, so ist das, aha, und dann ist das passiert und dann ist das passiert. Aber wenn du dich jetzt in diese Situation hineinbegibst, hast du die Information ja nicht. Du weißt ja auch jetzt nicht, was heute Nachmittag passiert. Diese Information hast du nicht, weil heute Nachmittag ist noch nicht. Aber wenn du dann morgen auf gestern und heute schaust, dann kannst du natürlich auch heute Nachmittag angucken und kannst sehen, warum bestimmte Dinge so sind, wie sie sind, weil du bestimmte Entscheidungen getroffen hast, weil du irgendwo hingefahren bist, keine Ahnung was. Deswegen ist das so geworden. Und so möchte ich uns hineinnehmen, nochmal in diese Geschichte, jetzt nicht bei Johannes aufgeschrieben, sondern bei Matthäus im ersten Buch des Neuen Testamentes. Und da schreibt Matthäus, da schreibt er, als Jesus das hörte, zog er sich zurück, er fuhr mit dem Boot an einen einsamen Ort, um allein zu sein. So, was hat Jesus gehört? Mit was steigt hier Matthäus ein, als Jesus das hörte? Also was Jesus gehört hat, war, dass Johannes der Täufer, der Vorläufer, der auf Jesus hingewiesen hat, ein von Gott berufener Mann, ein besonderer Mensch, ein ziemlich schräger Vogel, ein Oppositioneller, ein Widerstandskämpfer, wenn du so willst, dass der ermordet wurde. Das ist also ein Justizskandal, ein Machtmissbrauch sondergleichen. Das, was wir heutzutage in bestimmten Ländern tagtäglich erleben, dass Oppositionelle eingesperrt werden, das ist beim Johannes nicht anders gewesen. Der hat zum Herodes, dem damaligen Machthaber, gesagt, hör mal zu, so wie du das machst, ist es nicht gut. Und dann hat der Herodes gesagt, nicht in diesem Ton, und hat ihn einfach ins Gefängnis geworfen. Und da schmorte jetzt der Johannes. Und eigentlich wollte der Herodes den auch gar nicht umbringen. Aber dann kommt Sex, Drug und Rock'n'Roll dazu. Die ganze schmierige Geschichte, die man sich nicht besser ausdenken kann, die das Leben schreibt. Und der Herodes ist derart verzückt, dass er sich da so und kommt dann zu dieser völlig wahnsinnigen Entscheidung. Und im Grunde könnte jetzt schon das Ende der Geschichte sein und viele von uns würden jetzt auch aussteigen und sagen, nee, wenn Gott den Johannes nicht beschützen kann und den auch noch durch so einen brutalen Justizskandal zu Tode kommen lässt, nee, ich bin draußen. Ich steige aus. Das macht keinen Sinn. Das sprengt meine Vorstellung. Ich habe mir Gott ganz anders vorgestellt. Und so ging es auch Irmgard und mir nicht anders, uns ist auch etwas passiert, was grobst ungerecht, unfair war, was einen Riesenschaden verursacht hat. Und da kannst du schon glauben, dass du sagst, Mensch, also habe ich da noch Bock drauf? Will ich überhaupt noch Gemeinde machen? Will ich überhaupt damit noch was zu tun haben? Ich will vielleicht nicht gerade meinen Glauben wegschmeißen, der ist schon fest genug, aber trotzdem habe ich da eine Menge Fragen und hätte mit Gott eine Menge Dinge zu besprechen. Und wir haben auch in diesen 8, 9 Jahren Dinge erlebt hier in unserer Gemeinde, bei allem Wunderbaren, wo wir sagen, ja, schwer zu ertragen. Alleine der Gedanke, dass sehr liebe Menschen viel zu früh gestorben sind und wir sie zu Grabe tragen mussten. Wir gebetet haben und sie nicht geheilt wurden. Da kannst du natürlich schon sagen, ja, was soll das dann alles? Was soll das? Das ist ja wohl nicht so, wie wir das geplant haben. So sind wir nicht angetreten. Das wollten wir eigentlich anders haben. Aber es ist nicht anders geworden. Und die Bibel macht da auch kein Hehl daraus. Die erzählt uns das nicht irgendwie schön, sondern sie erzählt, wie es ist. Und vielleicht kannst du für dich auch heute schon mal nehmen, das Leben ist so, wie es ist. Und es gibt dort brutale Menschen, die überhaupt nichts Gutes mit dir vorhaben. Und die machen genau das, so wie sie wollen, so wie du auch die Dinge machst, wie du sie willst. Sie machen das einfach so, wie sie das wollen. Und Gott greift ihnen auch nicht in die Speichen, so wie er dir auch nicht in die Speichen greift. Mit den entsprechenden Ergebnissen eben hier. Und Jesus fuhr mit dem Boot an einen einsamen Ort, um zu sagen, Papa, wir haben da mal ein bisschen was, wir haben da Redebedarf, wir müssen sprechen. Das geht mir jetzt gerade hier so wie ich es eigentlich nicht schön finde. Keiner von uns findet das schön. Ich will jetzt nicht die ganzen vielen anderen Dinge aufzählen, die uns belastet haben, wo wir gekämpft haben und so, aber das ist Teil des Ganzen und es kann natürlich schon sein, dass du an der Stelle direkt hängen bleibst und sagst, also das geht mir gegen den Strich, kein Bock drauf. Jesus hatte aber und die Jünger hatten da aber nicht so viel Zeit drüber nachzudenken, weil die Not, die dort war, ist ihnen quasi nachgeeilt. Doch es sprach sich herum, dass er wegfuhr. Und aus den umliegenden Ortschaften gingen ihm die Leute auf dem Landweg nach. Und als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, da sagte er nicht, oh nee, ich bin im Augenblick gerade ausgelaugt, ich bin gerade frustriert, ich bin gerade nicht auf Sendung, ich habe jetzt gerade keine Lust, komm, lasst mich in Ruhe, ich habe gerade was Schlimmes erlebt, was so schlimm ist, dass ich eigentlich keinen Bock habe mehr jetzt hier, mich um irgendwelche Leute zu kümmern. Nein, es ergreift ihn tiefes Mitgefühl und er heilt die Kranken. Und das geht den ganzen Tag. Den ganzen Tag geht das so. Und wir haben, wenn wir so diese Texte lesen, wir haben so vielleicht liegt es einfach nur daran, dass wir nicht richtig nachdenken, aber wir haben so komische Vorstellungen davon, ja, wir werden ja dann gleich noch erfahren, dass das 5000 Männer waren, plus Frauen und Kinder, aber keiner hat eine Vorstellung davon, was das eigentlich bedeutet. Es sei denn, Leute, die mit Logistik zu tun haben oder schon so im Verteilen von Nahrungsmitteln ein bisschen Erfahrung haben. Aber du kannst ungefähr rechnen, dass ein Mensch ungefähr ein Quadratmeter braucht, um zu sitzen. So berechnet man das. Da hast du noch ein bisschen Gang und so, aber ungefähr ein Quadratmeter. Das heißt also, auf 100 Quadratmeter kriegst du 100 Menschen zu sitzen. So 5000 Menschen, 5000 Männer sind 5000 Quadratmeter, plus Frauen und Kinder. Das kannst du jetzt dir beliebig hoch oder ein bisschen runterrechnen, aber du kennst ja so die Maß Referenzen, Fußballfeld, Saarland, ne? Also wenn es richtig groß ist, dann ist es das Saarland, so groß wie das Saarland oder eben so groß wie ein oder zwei Fußballfelder. Also wir reden jetzt hier von einer Fläche von ein bis zwei Fußballfelder. Da sitzen jetzt diese ganzen Leute drauf. Damit hat Jesus zu tun. Das ist jetzt das, was ihm gegenüber sitzt. Du kannst dir vorstellen, wie anstrengend das ist, darum zu gehen, die Leute zu heilen, mit ihnen zu reden, weiter rumzugehen, die Leute zu heilen, mit ihnen zu reden, weiter rumzugehen, die Leute zu heilen, mit ihnen zu reden. Das ist super, super anstrengend. Ist natürlich wunderschön, weil die alle geheilt wurden, aber ich wollte nur sagen, das hängt eng zusammen. Das Buffet, das wir gleich genießen werden, wird wunderschön sein. Aber es ist sehr viel Energie reingeflossen, dass das da steht, wie es steht. Den Worship, den du heute genossen hast, war wunderschön. Aber David ist 17:45 hier gewesen, um das aufzubauen. Wunderschön, aber super anstrengend. Und Werner und Chris kamen dann ein bisschen später und haben mitgeholfen und haben dann noch die Stühle aufgestellt, dass du sitzen kannst. So sitzt du jetzt schön. Aber die Stühle sind, also wenn du sie im Stapel fährst, auch nicht gerade leicht. Also es ist auch anstrengend. Und so könnte ich alles durchgehen, was wir hier in diesen 8 Jahren erleben. Und es wäre schön, wenn du dir das ein bisschen so für dich vor Augen führst und sagst, boah, krass, wie schön ist das. Wie anstrengend muss das sein für die wenigen Leute, die im Augenblick immer noch am Start sind, die jeden Sonntag pünktlich hier sind, um die Sache möglich zu machen. Den ganzen Tag hat er sich um die Menschen gekümmert, einfach durchgezogen. Und dann gegen Abend kamen die Jünger zu ihm und sagten, wir haben doch eine gewisse Verpflichtung für diese armen Menschen, wir sind hier an einem einsamen Ort, schickt auch die Leute fort. Also wir hören, dass es Abend ist, jetzt ist es also, der Tag ist rum, gegen Abend. Schickt die Leute fort, dann können sie sich in den Dörfern sich etwas zu essen kaufen. Und das wäre den Jüngern auch ganz recht gewesen, weil die haben jetzt den ganzen Tag gearbeitet und Jesus assistiert und bestimmt auch für die einen und anderen gebetet und so weiter. Und so. Und die haben jetzt auch gesagt, so, wäre jetzt schön, jetzt machen wir Feierabend. Und dann sagt Jesus, Feierabend? Gebt ihr ihnen zu essen. Die brauchen nicht weggehen. Gebt doch ihr ihnen zu essen. Ja, und dann schauen die alle so ein bisschen an sich runter und sagen, also, wir haben nichts. Wir haben nichts angesichts dieser zwei Fußballfelder von Menschen. Haben wir nichts. Haben wir nichts. Wir haben nichts. Jo, doch, wir haben was. Irgendeiner kommt auf die Idee und sagt, 5 Brote und 2 Fische hätten wir. Das ist alles, was wir haben. Und dann sagt Jesus, bringen Sie mir her. Und das haben wir auch immer wieder erlebt hier in diesen letzten 8 Jahren. Wir guckten an uns runter und dachten, wir haben ja nichts. Wie soll das gehen? Wer soll das bezahlen? Wer soll das schaffen? Wie kann das gehen? Wir haben doch nichts. Dann hat Jesus gesagt, also nichts ist ja nicht richtig, sondern du hast ja ein bisschen was. Bring das bisschen, was du hast, bring es zu mir. Bring es mir her, sagt Jesus. Und nachdem er angeordnet hatte, die Leute sollten sich im Gras lagern, nahm er die Brote und 2 Fische, blickte auf zum Himmel, dankte Gott dafür, brach die Brote in Stücke und gab sie den Jüngern und die Jünger verteilten sie an die Menge. Also, das musst du dir jetzt auch wieder vorstellen. Also Jesus steht da, das ist ja nun nicht viel, was die da haben. Das bricht er, dann wird es noch weniger. Und dann verteilt er das noch wenigere auf diese 12 Jünger. Und dann sollen die jetzt losgehen zu diesen Menschen und das Brot und die Fische verteilen. Das ist anstrengend. Das ist nicht einfach. Es ist wunderbar. Alle wurden satt. Alle aßen, alle wurden satt. Zum Schluss haben sie noch das wieder alles eingesammelt. 12 Körbe. Aber überleg dir die Dimensionen, wie anstrengend das ist. Wie wunderbar anstrengend das ist. Wie toll, aber wie viel es auch kostet an mindestens Energie und Bereitschaft zu sagen, da setze ich mich jetzt ein. Es gibt, mich faszinieren so Trainings für Spezialkräfte. Faszinieren mich, weil ich diese Menschen bewundere, die so enorme Energie haben und so viel schaffen können und körperlich so fit sind. Und ich finde das faszinierend. Und da gibt es eine Trainingsform, die ist ganz früh schon entwickelt worden und die wird heute immer noch gemacht. Das heißt Log-Training. Das bedeutet, dass 5 oder 6 oder 7 Leute einen Baumstamm rumtragen. Das ganze Training besteht eben darin, diesen Baumstamm zu hantieren. Und du weißt, wenn du jetzt einschürst bei dir zu Hause, da ist schon ein Scheit recht schwer und wenn du ein Stückchen mehr Holz hast, ab da ist es irgendwie dann so, wo du sagst, boah, das wird jetzt richtig schwer. So, und diese 5, 6, 7 Spezialkräfte-Soldaten, die haben den ganzen Baumstamm. Und was sie lernen sollen und was sie miteinander erfahren, ist, dass man diesen Baumstamm nur gemeinsam tragen kann. Kannst du dir vorstellen, ne? Wenn jetzt auf allen Schultern dieser Baumstamm liegt und er liegt richtig auf allen Schultern, dann trägt jeder genau 1/6, 1/7 dieses Gewichts. So, und wenn dann aber du den Baumstamm auf die andere Schulter heben sollst, dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Dann kannst du, wenn du das nicht gleichzeitig machst und in Harmonie, sondern vielleicht der Letzte schon mal gleich mal sagt, hoch und dann den Baumstamm hochhebt, dann hat der da hinten ist, die gesamte Last und vorne der auch. Und die in der Mitte, die haben gerade mal nichts zu tragen. Und dann wird das für die vorne und hinten extrem schwer. Extrem anstrengend. Und das ganze Training besteht natürlich darin, auch die Muskeln zu trainieren und so. Aber du hast eine unmittelbare Rückwirkung. Du kriegst es sofort mit, wenn du was falsch machst. Weil wenn du was falsch machst, wird es schwer. Und so ist das auch mit der Gemeinde. Da ist es für einige schon schwer, weil der Baumstamm bleibt der Baumstamm. Aber es könnten ein paar mehr Leute an diesem Baumstamm mittragen, dann wird es für jeden leichter. Nicht mehr so ganz so anstrengend. Etwa 5000 Männer hatten an der Mahlzeit teilgenommen, Frauen und Kinder nicht mitgerechnet. Also deswegen komme ich auf diese zwei Fußballfelder. So, und jetzt sagen die Jünger so, Jesus, hier sind die 12 Körbe, so, jetzt haben wir das auch erledigt, war ja wunderbar, aber echt, jetzt gehen wir heim. Jetzt gehen wir ins Bett, jetzt haben wir uns eine Pause verdient. Und dann sagt Jesus, nun drängte Jesus die Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Nichts mit Pause, nichts mit Ausruhen, nächster Auftrag. Jetzt musst du wissen, das ist jetzt schon spät am Abend, weil Jesus hat die Leute dann entlassen, ist dann auf den Berg gegangen, spät am Abend ist er dort, die Jünger sind auf dem Wasser. Und dieses Rudern ist auch ein schönes Beispiel, weil das Boot, was sie dort hatten, war ein relativ großes Boot, das heißt nicht so, wie wir uns das mit dem Ruderboot vorstellen, wo einer rudert und zwei Ruder in der Hand hat, sondern du sitzt dann da, jeder hat ein Ruder, es sind mehrere Ruder. Das musst du auch können. Wenn du nicht gleichmäßig ruderst, dann wird es für den einen schwer und für den anderen leicht und schlimmstenfalls drehst du dich im Kreis und fährst Schlingerlinien und so weiter. Also das ist alles nicht trivial. Aber gemeinsam, wenn man rudert und wenn man richtig schön im Takt rudert und auch mit ungefähr gleicher Kraft, dann geht das Boot auch richtig ab. So, jetzt sitzen die da. Jesus wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen können. Und als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört zu beten. Also jetzt endlich kommt er dazu, Tag Verspätung. Jetzt betet er. Spät am Abend war er immer noch dort, ganz allein. Und dann, ihr kennt diese Geschichte, das ist ja dieses spektakuläre Erlebnis, das Petrus dann jetzt gleich macht. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen. Sag mal, Jesus, du hast doch gerade uns gesagt, wir sollen da ans andere Ufer fahren. Warum haben wir jetzt schwer mit den Wellen zu kämpfen? Warum weht uns ein starker Wind entgegen? Und Jesus, warum bist du nicht da? Gefühlt bist du ja gar nicht da. Wir sitzen ja alleine im Boot und rudern. Starker Gegenwind kommt auf. Starker Gegenwind. Gut, du kannst gucken, wie im Internet, wie lang das Boot war. Du kannst die 12 Jünger rechnen, wie viel Kilowatt die auf das Ruder bringen. Dann kannst du ungefähr ausrechnen, wie viel Energie die hatten dafür das Boot. Dann der starke Wind sagt dir auch, wie viele Kräfte ihnen entgegenkommen. Das kann man alles ausrechnen. Jedenfalls kommt man ungefähr dann auf das Ergebnis, dass man für die Zeit, die man eigentlich gebraucht hätte, um da schnell mal rüber zu fahren, eine ganze Nacht braucht, weil eben quasi alles, was sie tun, im nächsten Augenblick von dem Gegenwind wieder neutralisiert wird und ganz wenig Energie quasi in den Vortrieb kommt. Also du kannst, wenn du weniger ruderst, auf der Stelle bleiben mit dem Gegenwind und wenn du ein bisschen härter ruderst, dann kommst du schon voran, aber nicht so schnell, wie du kämst, wenn es einfach wäre. Und als ich diese Geschichte sah, so von oben drauf geguckt habe, habe ich mir gedacht, Jesus, das ist wunderbar, was du getan hast, aber krass schwer, nicht einfach. Das ist doch nicht einfach, was die da machen. Ist doch echt eine Zumutung. Und das hat mich dann auch wieder getröstet, wo ich mir gedacht habe, ja, es ist nicht leicht. Und wenn du etwas bewegen möchtest und wenn du etwas verändern möchtest und wenn du nicht mit dem Strom fließen möchtest und irgendwo in den Abgrund sudeln möchtest, sondern sogar gegen den Trend, und Gemeinde bauen ist gegen den Trend, es ist überhaupt nicht das, was man macht, das ist überhaupt nicht in, sondern da hast du ganz im Gegenteil Gegenwind, Wellen, die deine Energie unnötigerweise kosten. Und dann kannst du singen, even when I don't feel you, you are working. Jesus, wo bist du? Es ist hart. Wir sind alleine. Von dem Wind war keine Rede, von den Wellen war keine Rede. Wie kommt das, dass du jetzt auch nicht da bist? Even if I don't see you, you're working. Du bist der, der den Weg bereitet. Du hältst die Versprechen. Er ist der, der sein Wort hält. Er ist das Licht in der Dunkelheit. Und dann kannst du diesen Text lesen und kannst sagen, ja, das ist nicht schlimm, dass Jesus gerade mal gefühlt nicht da ist. Er ist ja schon irgendwie da. Er ist ja, sieht das ja sogar alles, kriegt das alles mit. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern und ging auf dem See. Also gegen Ende der Nacht ist in der Morgendämmerung. Und als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Das muss man sich jetzt so vorstellen, die Lichtsituation auf dem Wasser ist im Morgengrauen schwierig. Das ist so ein Zwielicht. Und jetzt, dass sie ihn nicht erkannt haben, liegt in diesem Falle jetzt vielleicht sogar daran, dass er in diesem Zwielicht stand und noch weit genug weg ist von ihnen, aber schon zu erkennen. Und das ist ja auch etwas, was du nicht erwarten würdest, dass da plötzlich jemand auf dem Wasser läuft. Ist ja auch gegen jede Vernunft, es ist auch gegen jede Erfahrung. Sowas geht nicht. Also wenn es geht, muss es ein Gespenst sein. Das kann gar nicht Jesus sein. Das muss fantastisch sein, eine Fantasie. Also aber er war, und das müssen wir festhalten, so weit weg, dass sie nur Umrisse gesehen haben. Aber er war so nah, dass sie ihn schon gehört haben. Erschreckt nicht! Ich bin's! Ihr braucht euch nicht zu fürchten. In Hörweite sind sie. Da sagt Petrus, Herr, wenn du es bist, falls du es bist, solltest du es sein, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Wir haben letzten Sonntag von Nico gehört, dass da Petrus sein Lieblingsjünger war, weil er einfach immer irgendwie schneller geredet hat, als er gedacht hat, so nach dem Motto, wie kann ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage. So war der drauf und der war wahrscheinlich auch total excited und keine Ahnung was, aufgeregt und jetzt wollte er einfach, also er hat dann schon für möglich gehalten, wenn Jesus das ist und er mich bittet zu kommen, dann wird es gut gehen. Wenn Gott uns bittet, hier in Amberg Gemeinde zu machen, uns alle bittet, nicht nur mich und meine Frau und Hedwig und Jürgen und andere, die am Anfang dabei waren, sondern uns alle bittet, dann kannst du nicht sagen, das geht nicht. Das ist ja wie auf dem Wasser laufen. Herr, wenn du es bist, dann bitte uns und wir steigen aus dem Boot aus. Komm, sagt Jesus. Und Petrus steigt aus dem Boot aus und geht auf dem Wasser zu Jesus. Und wieder ist das schwer, wieder ist das nicht einfach. Stellt sie das so einfach vor? Es ist nicht einfach, weil wir haben jetzt schon wieder vergessen, dass das keine Teerstraße ist, auf der Jesus läuft, sondern da ist starke Wellen und starker Wind. Der hat ja nicht aufgehört. Der starke Wind und die starken Wellen sind immer noch am Blasen. Und in diesem starken Wind und diesen starken Wellen, wo du sagst, das ist eigentlich sehr ungemütlich jetzt, auf dem Wasser zu gehen, ist sowieso schon nicht gut, keine gute Idee. Und jetzt auch noch bei diesen Wellen und bei diesem Wind aus Wasser zu gehen, ist ja noch schwieriger. Da würde man ja auch mit dem Boot sonst so eigentlich gar nicht rausfahren. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu singen und sinken und schrie: Herr, rette mich. Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Wenn du diese Geschichte liest, dann musst du sehen, dass Petrus ein ganz schönes Stück auf dem Wasser gelaufen ist, zu Jesus hin und jetzt in Armreichweite war, sodass Jesus ihn packen konnte und wieder hochziehen. Und dann sagt er, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und auf diese Frage möchte ich heute keine Antwort geben, warum hast du gezweifelt, warum zweifelst du? Weil es gibt viele Gründe, warum du zweifelst. Es könnte sein, dass du etwas Traumatisches erlebt hast und für dich entschieden hast, ich werde nie mehr jemandem vertrauen. Oder du sagst, wie weiß ich denn überhaupt, dass es Gott ist? Kann ich mich nicht da auch täuschen? Kann es nicht auch ein Hirngespinst sein? Sofort streckte Jesus seine Hand aus, hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Ist das nicht meine eigene Idee gewesen? War das nicht meine eigene Geltungssucht? War das nicht rein fantastisch, eine Fantasie, ein Gespenst, ein Wahnsinn? Ich möchte nicht über die Frage noch reden, warum hat er gezweifelt, sondern ich möchte kurz noch mit uns anschauen, wann hat er gezweifelt? Wann hat er gezweifelt? Wann hat er gezweifelt? Wann hat Petrus gezweifelt? Ich habe schon eben gesagt, die Umstände haben sich nicht geändert. Es ist so, wie es ist. Petrus hatte den Mut zu sagen, Herr, wenn du es bist, dann gehe ich. Und das ging auch eine lange Zeit gut. Und dann war er fast am Ziel, fast bei Jesus. Und dann hat sich sein Fokus verändert. Nur noch eine Armlänge weit weg. Wir sind so weit gekommen. Sollten wir jetzt aufgeben? Sollten wir jetzt sagen, schauen wir mal. Petrus, du bist so weit gekommen. Willst du jetzt die Hände in die Tasche stecken und resignieren? Willst du jetzt absaufen? Willst du jetzt aufgeben? Es hängt ein bisschen davon ab, wie groß dein Gott ist und wie groß deine Probleme sind und wie groß dein Gott im Verhältnis zu deinen Problemen ist. Wenn du natürlich deine Probleme größer sein lässt als dein Gott, dann ist es nicht ganz einfach, da nicht abzusaufen. Aber wenn dein Gott groß ist, so groß wie er ist, so groß bist du Herr, dann sind im Verhältnis zu der Größe Gottes deine Probleme ganz klein. Und nein, es ist nicht einfach und es bleibt schwer. Der Jesaja sagt, siehe die Völker, also der Prophet Jesaja sagt, siehe die Völker sind wie ein Tropfen am Eimer. Vielleicht kann man das mit der Kamera gerade mal hier einfangen. Hast du es gesehen? Nochmal. Hast du es gesehen? Das waren jetzt alle Völker. Die sind da gerade runtergetropft. Die Völker sind wie ein Tropfen am Eimer. Nochmal, ja? Das sind jetzt alle Völker, inklusive auch aller Deutschen und Engländer und wer auch immer. Das war's. Hast du gesehen? So, und dann sagt Jesaja, im Kontrast, wer hat die Wasser gemessen mit seiner hohlen Hand? So, also jetzt stellt euch vor, ich bin Gott, das ist die hohle Hand von Gott und das sind alle Wasser, die es gibt. Die misst er einfach so mit seiner hohlen Hand. Wie groß ist dein Gott? Wie groß sollte er sein? Und dann stiegen sie beide ins Boot und der Sturm legt sich. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Gott, bist du's? Und dann kannst du von Herzen sagen, boah, jetzt ist es morgens, wir haben die ganze Nacht gerudert, wir haben den ganzen Tag davor 5000 Familien versorgt, wir haben davor ganz Schlimmes erlebt. Und du bist doch bei uns. Und dennoch bist du bei uns. Sie werfen sich vor ihm und erkennen ihn als Gottes Sohn. Sie beten ihn an. Möchtest du Jesus heute Morgen am 8. Jubiläum in dein Boot einladen und sagen, Herr Jesus, komm du auch in mein Boot hinein? Lass uns gemeinsam weiterfahren. Denn das Schwere, was sie erlebt haben, und das Wunderbare, das sie erlebt haben, das läuft ja auf einen nächsten Höhepunkt zu. Denn die Frage ist, warum war es notwendig, auf die andere Seite zu rudern? Warum ist das notwendig, dass in Amberg eine Gemeinde steht? Warum ist es notwendig, dass diese Gemeinde beginnt zu wachsen und so viele Menschen wie möglich zu erreichen? Warum ist das notwendig? Sie fuhren auf die andere Seite des Sees und legten bei Genezareth an. Und dann hat Jesus gesagt, so Leute, jetzt checken wir ins Hotel ein und jetzt habt ihr mal 3 Tage Pause. Jetzt machen wir mal all inclusive und jetzt chillen wir mal. Aber auch so geht es da nicht weiter. Die Bewohner des Ortes erkannten Jesus und benachrichtigten die ganze umliegende Gegend. Daraufhin brach der Wahnsinn wieder los. Sie brachten alle Kranken zu ihm und baten ihn, er möge doch wenigstens den Saum seines Gewandes sie berühren lassen. Und die ihn berührt haben, wurden geheilt. Und das musst du dir jetzt mal vorstellen, die Jünger, die jetzt die ganze Nacht gerudert haben, die jetzt eben gerade sich furchtbar erschreckt haben, weil sie dachten, Jesus ist ein Gespenst. Der Petrus, und das zoomt dann so rein, du könntest dich jetzt da selbst drin sehen, der den Mut hatte zu sagen, Jesus, okay, ich vertraue dir, ich vertraue dir, ich vertraue dir, ich komme jetzt auf das Wasser raus. Diese Jünger erleben jetzt, wie die ganze Umgebung von Genezareth erfüllt wird mit dem Evangelium, mit der Botschaft von Jesus, mit seiner guten Nachricht, dass er der Heiler ist, dass er der Messias ist, dass er der Retter ist. Ich finde das fantastisch, aber schwer. Es ist fantastisch, aber schwer. Und ich möchte dich ermutigen, für dich zu überlegen, willst du daran teilhaben an dem Fantastischen? Und willst du bereit sein, auch von dem Schweren zu tragen? Willst du für dich eine Entscheidung treffen und zu sagen, es ist fantastisch, was hier passiert? Ich wusste gar nicht, dass es so schwer ist. Herr, wenn du mich gebrauchen kannst, wenn du es bist, dann ruf mich. Und wenn du noch nie Jesus in dein Herz eingeladen hast, in dein Boot, dann hast du auch jetzt die Möglichkeit zu sagen, Herr, ich lade dich ein. Ich lade dich ein. Komm in mein Boot. Lass diese Stürme still werden. Ich möchte dich anbeten und möchte sagen, du bist Gottes Sohn. Denn es liegt Jesus nichts mehr am Herzen, als dass du gesegneter sein sollst. Deswegen singen wir jetzt auch dieses Lied, der Herr segne dich.